Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder einmal, Entschuldigung, wieder einmal da zu sein. Corona-Idioten. Ich würde jetzt gerne mal bei jedem ins Herz schauen, was jetzt abläuft. Das löst ganz Verschiedenes aus. Bei den einen vielleicht Zustimmung, bei anderen Ablehnung, Gehässigkeit. Man merkt, einfach ein Wort so in den Raum gestellt, was das alles auslösen kann. Wir leben in einer sehr spannungsgeladenen Zeit und bei vielen liegen die Nerven blank. Schon in der Haltung zum Beispiel zu Corona. Ist jetzt das einfach ein Medienhype oder ist es eine Katastrophe? Oder das Maskentragen, Lieblingsthema der Schweizer. Ist es sinnvoll oder ist es eine Vorschrift, die unzulässig ist, was ich im Gesicht zu tragen habe? Oder die Klimastreikenden auf dem Bundesplatz, sind das Schnudergaufen oder Helden der Zukunft? Oder der zivile Ungehorsam, ist es jetzt dran, zu sagen, wir machen jetzt etwas, auch wenn der Staat Nein sagt, so wie grosse amerikanische Gemeinden, die sagen, Gottesdienst, wir lassen uns vom Staat nicht reinreden, wir halten uns an nichts von den Corona-Vorschriften, wir machen, was wir wollen. Man muss Gott mehr folgen als den Menschen. Ja. Überall bemerken wir, dass die Auseinandersetzungen schwieriger geworden sind. Auch in der Politik merkt man, wie es links und rechts auch die Parteien immer mehr auseinanderdriftet. Nur ein Beispiel, jetzt ist das CO2-Gesetz das Neue. Ist das etwas Gescheites oder müssen wir das Referendum ergreifen? Die Grünen und Klimagegner sind gegeneinander. Oder zum Beispiel, was unsere Verfassung ganz am Anfang schreibt, Solidarität von Starken mit Schwachen. Ich bin nicht mehr sicher, ob das für die Zukunft langt. Der Generationenvertrag zwischen Jung und Alt, dass wir gut miteinander umgehen. Und heute merkt man einfach, die Jungen sagen, hey, wegen der Alten haben wir so viele Einschränkungen und das kostet so viel. Und die Alten sagen, ja, die Jungen, die gehen in Clubs und verbreiten Corona und so weiter. Man merkt, wie das aufeinander prallt und wie Gehässigkeiten ausgelöst werden. Und, was mir am meisten Sorgen macht, das alles beschäftigt auch Gemeinden. Und noch ein paar Fragen mehr. Wie gehen wir mit dem um? Was können wir lernen aus der Bibel, in unserer Zeit heute vernünftig miteinander umzugehen oder, wie ich es beschrieben habe, im Thema gut miteinander umzugehen. Ich habe zwei Teile heute Morgen. Der erste, Friedensstifter sein. Ich mache mir ziemlich viel Gedanken über die Situation, in der wir in unserem Land und auch in den Gemeinden. Und als ich recht sorgenvoll das alles beobachtet habe und überlegt habe, so wie im täglichen Bibellesen, war eine Stelle dran, die bemerkenswert ist. Merkwürdig im Sinn von würdig, um sich zu merken. Ich lese aus Lukas 9, Vers 49 und 50. Es kommt nachher noch mehr Texte dazu. Johannes sagte zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Jesus gab ihm zur Antwort: Hindert ihn nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Ist klar gewesen für Johannes. Jesus ist das Original, er hat das Copyright. Und da kommt einer und macht im Namen von Jesus irgendetwas anderes, darf doch nicht sein, den müssen wir abstellen. Ist doch logisch. Und sie, die Jünger, sind die rechten Jünger, nicht irgendwie einer so dahergelaufen. Und sie haben auch die Wahrheit, sie gehören ja Jesus. Was erzählt dann der andere auch? Also der muss abgestellt werden. Das ist keiner von uns. Die haben es sicher gut gemeint, die Jünger, die Johannes. Aber es war falsch. Jesus muss ihn zurechtweisen. Gut gemeint heisst noch lange nicht richtig. Es ist interessant, da ist jetzt der Wortführer Johannes. Meistens war es nachher der Petrus. Johannes war ein ganz toller Typ, ganz nah bei Jesus dran. Aber offenbar hat es ihn mit Temperament voll. Und vielleicht auch ein Spurrechthaber ist. Wir haben es doch, der soll jetzt schweigen. Wir sind bei Jesus und nicht die oder der. Vielleicht sogar ein Stück weit stolz, die Wahrheit zu kennen. Wir haben Jesus, nicht der. Offenbar haben die Jünger wieder mal nicht richtig zugelassen. Und es ist ganz wichtig, den Text vor und nachher noch dazu zu nehmen. Das möchte ich jetzt tun. Ich lese ab Lukas 9, 46 bis 56. Es kam unter den Jüngern der Gedanke auf, zu überlegen, wer von ihnen der Größte wäre. Als aber Jesus erkannte, was sie in ihren Herzen dachten, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen: Wer dies Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer von euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Da sagte Johannes: Meister, wir haben jemand gesehen, der trieb in deinem Namen böse Geister aus und wir wollten ihn daran hindern, denn er folgt dir nicht mit uns zusammen. Jesus antwortete ihm: Hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Als sich nun die Zeit erfüllte, dass er sterben müsste, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samaritaner, um ihm Unterkunft zu suchen. Aber sie nahmen ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, fragten sie: Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren soll? Jesus wandte sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Vorausgehend ist also der Text, wo die Jünger anfangen innerlich zu streiten, wer ist der Größte? Ist es Petrus, ist es Johannes oder sonst irgendeiner? Tolle Jünger, oder? So sind wir. Auch wenn wir das nur im Herz machen, das sieht ja Jesus dort. Also er sieht genau, was in uns abläuft. Und er sieht, ihnen geht es darum, wer ist der Größte. Ist nicht so fromm, oder? Aber Realität. Jesus nimmt das Kind, stellt es neben sich und sagt: Löse Leute, wer so ein Kind aufnimmt, etwas so Kleines macht, der nimmt mich auf und der nimmt den Vater auf, das ist das Größte. Und wer die kleinen Dienststunden reu tut, wer der Kleinste ist, der Unbeachtete, wer sieht das schon, dass einen ein Kind aufnimmt, der ist der Größte. Und eigentlich wäre ja jetzt eine Antwort fällig gewesen. Und jetzt kommt Johannes und sagt, du, wir haben einen gesehen, der in deinem Namen Dämonen austreibt. Passt irgendwie nicht, oder? Eigentlich wäre es anderen noch dran gewesen. Aber eben, dann kommt der Text. Und dann geht es nachher weiter nach unserem Text. Jesus merkt, es ist jetzt Zeit, um nach Jerusalem zu ziehen. Er wird dort sterben. Und wer die Karte vor sich hat, sie sind im Norden, in Galiläa, sie müssen in den Süden nach Jerusalem und den direkten Weg, wenn nicht über das Jordantal, dann führt der direkte Weg durch Samaria. Und das sind eben keine Grossen, das sind Verachtete von den frommen Juden, das ist ein Mischvolk, religiös unklar und so weiter. Also keine tolle Leute. Und wie es halt so ist, es kommt dann auch zurück, so wie man Dachtung hat von den anderen Leuten. Die Jünger kommen in ein Dorf, wollen die Unterkunft suchen und die sagen, was, jetzt sind auf dem Weg nach Jerusalem, haben nichts für euch. Und jetzt kommt wieder der tolle Johannes, Jakobus, und sagt, hey Jesus, Feuer vom Himmel und alles vernichten. Gewaltig, oder? Wie böse das Jünger Jesu sein könnte. Ehrlich? Wie viel hat Jesus müssen Geduld haben mit seinen Leuten? Denn er war völlig anders gewesen. Er ist völlig anders noch heute. Er ist helfend, schaut die Leute an, hat sie gern Freude, ihnen Sünden zu vergeben. Und sein Wesen spiegelt sich, wie er gelebt hat, wie er heute ist und wie er auch geredet hat. Da steht er hin und sagt, kommt zu mir, wenn ihr müde und belastet sind, ich gebe euch Ruhe. Ich bin von Herzen demütig, das passt auch wieder nicht zu den Jüngern, die so die Größten sein wollen. Und ihr werdet bei mir Ruhe finden. Ich bin für euch da. Ich bin gut mit euch. Oder dann auch ein Wort aus der Bergpredigt, was das heisst, aktiv auch für die Jünger. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gotteskinder genannt werden. Matthäus 5, 9. Das heisst, die sind Kind von Gott. Es ist ja der Gott vom Frieden. Die sind wirklich Kind von Gott, die Frieden stiften. Nicht so einen Quatsch, wie die Jünger da machen. Voll daneben. Die Frieden stiften, die tragen in der Tat die Art von Gott, vom Vater, von Jesus. Und so hat es dann Paulus später in der Gemeinde vertreten. Zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18. Soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Hey, jetzt überleg dir mal in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Bist du so ein oder so eine? So viel wie es an dir ist. Alles können wir nicht machen. Manchmal müssen die anderen Seiten auch. Aber so viel wie an dir liegt, halt mit allen Menschen Frieden. Und dann wird es noch stärker im Römer 14, 19. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was dem Frieden dient. Setzt du alle Kräfte, die du hast, zum Frieden haben? Und jetzt überleg dir mal, gibt es Spannungen mit wem, links und rechts? Und setzt du dort alle Kräfte ein, zum Frieden zu haben? Das ist die Art von Jesus. Oder 2. Korinther 13, 11. Lebt in Frieden miteinander, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Es ist eben Gott vom Frieden, da ist er unterwegs, wenn du auch so unterwegs bist. Generell ist das unser Auftrag. Frieden zu stiften, wo wir hinkommen. Überall. Und ich denke, unsere Welt hat es noch nie so nötig gehabt wie im Moment. Das ist eine riesige Herausforderung und eine riesige Chance. Es geht doch primär nicht darum, ob jetzt Corona eine Grippe ist oder eine Katastrophe. Es geht doch nicht darum, ob man Masken tragen soll oder nicht. Es geht doch letztlich nicht darum, ob jetzt das Klima durch Menschen so geschädigt ist allein oder ob das auch natürliche Rhythmen sind. Es geht darum, dass ich nicht immer der Grösste bin. Es geht darum, dass ich nicht immer Recht habe. Und es geht darum, dass ich nicht mit meiner Meinung den anderen bedrücke und dann muss über den Tisch ziehen, dass er gleich denkt wie ich. Mal ein Beispiel. Eine starke Persönlichkeit in unserem Bund von der FWG. Und dann hat man so gesagt, weißt du, was ist ein Meinungsaustausch mit dem? Du kommst mit deiner Meinung und gehst mit seiner. Meinungsaustausch? Nein. Wir sollen Menschen vom Frieden sein, wenn wir die Art und den Geist von Jesus in uns tragen. Und nicht nur in uns, auch ausstrahlen. Streit ist teuflisch. Griechisch heisst Diabolos, übersetzt eben Teufel oder Durcheinanderwerfer. Und mich dünkt, er ist ziemlich an der Arbeit und mit viel Erfolg, aber ohne mich. Ich stehe auf der anderen Seite, auf der Seite von Jesus, auf der Seite vom Frieden. Damit komme ich zum Zweiten. Gut sein trotz Differenzen. Ich bin fest überzeugt, dass die einen und anderen Bibelkenner unter uns gesagt haben, nein, nicht gesagt, aber gedacht, der ist einseitig. Jesus redet ja auch anders. Da ist zum Beispiel Matthäus 12, Vers 30, wo Jesus plötzlich sagt, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Oder im gut Lutherdeutsch, wer nicht für mich ist, der ist wider mich und wer nicht sammelt, der zerstreut. Ist jetzt das Gegenteil von unserem Text? Garantiert, hundertprozentig. Dann redet einmal Jesus so und dann redet er wieder so. Ja. Weil er in die verschiedenen Situationen auch verschieden muss reinreden. Bei unserem Beispiel vom Anfang ist es offensichtlich darum gegangen, dass das einer war, der zwar nicht mit Jesus mitgegangen ist, aber wirklich Jesus gemeint hat. Und Jesus hat ihm auch Kraft gegeben, sonst wären die Dämonen nicht austrieben gewesen. In einem anderen Zusammenhang, wenn es zum Beispiel darum gegangen ist, um falsche Leute, die sich als Christus ausgegeben haben, und das hat es damals gegeben, da hat Jesus gesagt, halt, stopp, wer nicht auf meiner Seite ist, das sind falsche Christus, die ziehen von mir weg. Nein, stopp, das geht nicht, der ist gegen mich. Kristallklar, nein. Aber es war eine andere Situation. Und Jesus kann das sehr wohl unterscheiden. Oder das mit dem Frieden. Lukas 12, Vers 51. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Streit. Zwietracht, also nicht Frieden. Auch das hat es im Zusammenhang im Text. Da hat es zum Beispiel Streit in der Familie oder in der Jüngerschaft. Dass zum Beispiel Menschen haben wollen, zurückgehalten werden, Jesus zu folgen. Und dann hat Jesus gesagt, hey, folg mir mehr als deinem Mutter, Vater oder wem auch immer. Und das kann Streit geben, das kann auch heute Streit geben. In muslimischen Ländern gibt es sogar den Ausschluss oder vielleicht Todesstrafe. Da Jesus ist nicht gekommen, um einfach nur in jedem Fall Frieden zu machen. Es kann auch ganz scharfe Trennung geben. Aber das ist in dem Zusammenhang gesagt. Darum müssen wir ganz genau hinhören. Und es ist ja interessant, aber auch versprochen, dass der Heilige Geist das Wort lebendig macht in meinem Herz. Das heisst, in die Situation, die jetzt gilt. Und wenn Jesus mir in meine Aufregung von Corona so ein Wort sagt, dann hat das seine Bedeutung jetzt und soll zum Leben werden. Und dann dürfen wir einen Fehler nicht machen. Wir haben jetzt zum Beispiel da zwei Worte von Jesus selber gesagt, die völlig das Gegenteil sagen. Und dann kann man ja hingehen und sagen, ja Moment, ich nehme jetzt das, was mir besser passt. Ja, er sagt ja beides. Und dann ist das noch möglicherweise auch noch typenbedingt. Der ganz liebe, soziale Mensch, der hat viel lieber das erste Wort. Ja, wer nicht gegen ihn ist, der ist für ihn. Und da kannst du nicht so sein, der gehört auch irgendwie dazu und so weiter. Und dem gefällt das Wort. Und der lebt dann nach dem Wort Jesu, oder? Und dann ist der Hardliner, der sagt, es gibt nur Schwarz und Weiß. Wer nicht auf dieser Seite ist, ist auf dieser Seite. Wer nicht sammelt, der zerstreut. Und dann ist voll dem das sein Lebensmotto. Und dann haben wir zwei interessante Typen nebeneinander in der Gemeinde. Oder in der Gesellschaft. Und dann haben wir ein Problem. Der grösste Theologe, den ich kenne, das ist der Apostel Paulus. Er hat am meisten die grossen theologischen Texte in der Bibel geschrieben. Und er sagt im 1. Korinther 13, Vers 9 und 12, ich nehme jetzt einfach mal die beiden Texte raus, und er schließt sich ein bei dem, was er sagt. Ihr könnt das hören, wie er es formuliert. Unser Erkennen ist nur bruchstückhaft. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkennen wir nur Bruchstücke. Doch einmal werden wir alles klar erkennen. Der Spiegel, wo da Paulus vorredet, ist nicht ein Spiegel, wie wir ihn kennen. Das sind so reflektierende Stücke gsi, wo sehr verzerrt und oft trüb das Gesicht gezeigt haben, wenn man da reingeschaut hat. Die haben einfach den Spiegel gar noch nicht so können machen. Und Paulus redet vom Spiegel damals. Wir kennen ja das auch. Wenn ich mich plötzlich in eine Fensterscheibe spiegel, dann bin ich plötzlich dicke verrückt oder lang oder weiss was alles. Oder verzerrt. Und dann war es noch so, dass der Spiegel damals auch oft trüb war. Man hat nur so knapp dummen Riss gesehen drinnen. Oder Detail hat man schon gar nicht gesehen. Oder eben falsch. Und er sagt, mein Erkennen von Gott, von Jesus, von der Wahrheit, ist wie immer so ein Spiegel. Nur ein Bruchstück. Ich sehe einen Teil, sehe ich wirklich klar. Daneben, das kann falsch sein, was ich da sehe. Und der andere hat einen anderen Spiegel an einem anderen Ort. Der sieht vielleicht das klar. Und das, was ich klar sehe, sieht er vielleicht nicht so deutlich. Das ist eigentlich noch ein krasses Beispiel, oder? Ich würde eigentlich darauf hinweisen, dass die Verschiedenheit, der Unterschied von der Erkenntnis, die wir haben, auch im Blick auf Gott und das Leben mit Gott, dass das einander ergänzen könnte. Müsste eigentlich so heissen, wenn wir das Bild ernst nehmen. Oder anders gesagt, Differenzen sind Chancen zum Lehren. Die andere Meinung ist so etwas wie Gratis-Schulung. Gratis-Weiterbildung. Und darum ist es gut, offen hinzuhören. Wirklich zu überlegen, ja, was wäre denn eigentlich, was der sagt, was wäre da dran? Oder die? Ich habe mal eine Definition von Dummheit gelesen. Es gibt sicher verschiedene. Dort ist jemand gesagt worden, dumm ist der Mensch, der immer nur das Gleiche und nie etwas Neues denkt. Ich habe es faszinierend gefunden. Dumm ist der Mensch, der immer nur das Gleiche denkt. Nie etwas Neues. Und manchmal habe ich den Eindruck, ist es noch gefährlich. Und mit dem Älterwerden merke ich, dass man noch mehr in die Gefahr kommt. Meinungen dürfen ganz verschieden sein. Auch in vielen Fragen, wo wir vielleicht noch recht darum kämpfen. Ich nehme ein Beispiel. Die Gemeinde in Korinth, die haben Probleme gehabt, die wir heute nicht so hoch bewerten würden. Zum Beispiel das Problem vom Fleischessen. Da ging es nicht darum, gegangen, wegen Vegetarier oder nicht, sondern es ging darum, gegangen, da hat es Fleisch auf dem Markt gegeben, wo der Götzenkopf war. Und wenn man das Fleisch gegessen hat, dann war das ein Dienst an dem Gott oder dem Götz. Jetzt hat es ein Fleisch auf dem Markt gehabt, das nicht deklariert war, wo man nicht gewusst hat, ist das Götzenopferfleisch oder ist es nicht. Und da hat es jetzt eine Gruppe gehabt, einen Teil der Gemeinde, die gesagt haben, also ich habe mit Jesus ganze Sachen gemacht. Ich will mit dem Götzenzeug nichts mehr zu tun haben und ich kann auch ohne Fleisch leben. Aus Angst aus, ich könnte da plötzlich wieder etwas Salz hingehen, in den Götzenkult rein, der so geopferte Fleisch. Ich esse kein Fleisch mehr. Einfach aus Liebe und aus Treue zu Jesus. Ich will klare Sachen machen. Und die anderen haben gesagt, ja, das ist doch Quatsch, das mit diesen Götzen und so. Das ist ja sowieso alles nur Aberglauben und Zeug. Fleisch ist Fleisch, das essen wir. Und dann gehe ich wieder. Da geht's, das ist überhaupt keine Sache. Ich bin frei durch Jesus. Ich bin total frei von Jesus. Die Götzen haben keine Bedeutung mehr. Ich esse Fleisch, wenn ich will. Ich kann es auch noch gern. Aber merkt ihr, wie das eine Gewissensfrage ist? Beide machen es aus Treue zu Jesus. Und sie machen genau das Gegenteil. Und Jesus sagt, seht ja das. Seht in das Herz, wie wir es hier gelesen haben. Und Paulus sagt nicht, ihr müsst euch jetzt einigen. Entweder isst mit dieser Gemeinde Fleisch oder isst kein. Sondern er sagt, jeder soll bei seiner Meinung bleiben, bitte. Dann würde er nicht bei seiner Meinung bleiben, würde er untreu seinem Gewissen, wo Gott ihm gesagt hat. Darum sagt er, die Aufgabe ist nicht, dass er gleich geschaltet wird, sondern die Aufgabe ist, was? Dass er einander lehrt, annehmen und tragen und selber mit deiner Meinung zurückstehen. Die Verschiedenheiten von der Erkenntnis sollen also nicht so Streit führen oder zu Rechthaberei, sondern sollen etwas mit mir, mit uns trainieren. Nämlich den anderen anzunehmen, wie Jesus, wie Gott ihn angenommen hat. Selbst wenn er in diesen Fragen gegenteilig handelt und denkt. Dörfer, Seller, sagt Paulus. Es gibt dort andere Themen in Korinth und sind wieder andere Themen heute. Die Verschiedenheiten machen natürlich das Zusammenleben nicht einfach. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen. Da ist der Mensch, ein Mensch Nummer 1, sage ich jetzt mal, der will natürlich frei sein, wir Schweizer ja besonders. Wir wollen frei sein. Und da steht er aber halt nicht in einem luftleeren Raum, sondern neben ihm steht noch ein anderer Mensch, der Mensch 2. Der will auch frei sein. Nur stossen dann ihre Freiheiten zusammen und schränken sich ein. Und es ist ja nicht nur der Mensch Nummer 1, Nummer 2. Es gibt ja noch ein paar Millionen in der Schweiz nebendran und in der Welt noch viel mehr. Und jetzt kommt der Staat dazu und regelt das, wie viel Freiheit und was für Freiheit hat jeder einzeln, möglichst alle gleich. Und wo leben wir mit Grenzen? Und eigentlich ist das genauso in der Gemeinde. Eine Gemeindeleitung muss dann entscheiden, was ist bei uns dran. Der eine möchte die Freiheit, die andere die andere. Ich möchte es am Beispiel von Corona zeigen. Da kommt jemand und hat das Bedürfnis, zum, wie es in der Bibel steht, mit vollem Herz, mit voller Stimme Gott zu loben in der Gemeinde. Und kommt mit der Erwartung, ich möchte so richtig Gott anbeten und ehren und freut sich, weil das ihm oder ihren Zugang ist zu Gott. Und daneben kommt jemand anderes und hat ein ganz anderes Bedürfnis, nämlich nicht angesteckt zu werden. Und sagt sich, ja, das mit den Aerosol, wenn man so laut singt und alles zusammen, kann es ja auch nicht sein. Kommt zaghaft in die Gemeinde, bleibt lieber daheim, hat das Bedürfnis. Ja, was jetzt? Dort sollte man am liebsten gar nicht singen, oder? Und jetzt muss halt die Gemeindeleitung eine Regelung aufstellen und sagen, so weit ist die Freiheit und so weit sind die Grenzen. Und kenne oder kenne, kann ich jetzt sagen, ja, ich komme voll auf die Kosten. Jeder muss aus Erkenntnis, aus der Gemeinschaft, im Staat oder in der Gemeinde, ist nur möglich, wenn man das zulässt und respektiert und voll bejaht. Ja, ich habe auch Grenzen, wo mir der Nächste, die Nächste setzt, dass wir ein gutes Zusammenleben haben. Und ich muss an meinem Freiheitswunsch einen Abstrich machen können, damit die Gemeinschaft funktioniert, sonst geht es nicht. Und ich muss meinen Egoismus zurückstellen aus Liebe zum Nächsten oder zur Nächsten. Das ist noch manchmal schwierig. Und so merken wir, Grenzen gehören zum Leben. Zum Zusammenleben. Und aus der Einsicht heraus, dass es auch in der Gemeinde so ist, will ich das respektieren und froh leben. Und so sollen wir, und in dieser Situation und trotz der Differenzen, sollen wir das sein, was wir im ersten Teil gehört haben, nämlich Friedensstifter. Sollen das in die Gemeinde, in die Welt eintragen? Ich bin ein Kind vom Gott vom Frieden, auffallend anders. Ich kann sogar auf Freiheit verzichten, weil es einem anderen dient. Ich kann so sein, dass ich für Gott lebe, weil es ein Gott vom Frieden ist. Ich möchte abschließen mit zwei Bibelworten. Zuerst ist sehr bekannt als Trautextstoff, Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, Gott zu ehren. Es geht um die Ehre von Gott. Es geht um Anbetung von Gott. Wirklich, wenn du den anderen annimmst, in seinen mühsamen Seiten. Wo so anders ist, wo dir vielleicht auf die Nerven gehen, wo du es ganz anders siehst. Nimm ihn an und das ehrt Gott. Es ist der Gott vom Frieden. Du bist sein Kind. Und dann noch die Stelle aus der Bergpredigt Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und was geht? Euren Vater im Himmel preisen. Es geht wieder um die Ehre von Gott, weil euer Licht leuchtet in der Familie, in der Gemeinde, in der Welt. Das sind ihr. Warum hat mich das Wort echt so angesprochen damals? Das ist noch nicht lange her. Weil ich es nötig habe. Ich habe jetzt mir selber predigt und ihr könnt zuhören. Ich bin auch so einer, der gerne reinfährt. Was habe ich oft für böse Gedanken und böse Worte? Meine Frau, das Vreni, weiss das am besten. Wie schnell rege ich mich auf? Ist falsch. Und ich will es lehren. Ich will es lehren, das, was Jesus mir sagt. Und so ein Wort wie Corona-Idioten möchte ich nie mehr verwenden. Jesus, du siehst ja auch unser Herz, wie damals bei den Jüngern gesehen hast, was abgelaufen ist. Und da brauchst du so viel Geduld wie damals. Und du hast sie auch. Auch mit uns, mit mir. Ich bin froh. Ich bin froh zuerst mal, dass Sünde gern vergisst. Ach, was für böse Gedanken habe ich oft über Andersdenkende oder Andershandelnde. Gerade auch in den aktuellen Themen. Es tut mir leid. Ich möchte deine Art lehren, deine Art haben, die Menschen zu lieben, das Licht leuchten zu lassen. Hilf doch, Herr, hilf uns, in deine Art verwandelt zu werden, Kind vom Frieden zu werden. Gottes Kind. Amen.